Hallo und herzlich willkommen zu Mach dich unkaputtbar, der Resilienz-Podcast. Heute mit einem sehr spannenden Thema, die Selbstsabotage. Mein Name ist Jojo Schweizer und ich darf heute wieder Gastgeberin sein und begrüße an meiner Seite unseren heutigen Experten, Oliver Weiß. Hallo Oliver.
Hallo Jojo, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich wirklich sehr und schönen guten Tag und guten Morgen an all diejenigen, die zuhören.
Erzähl uns mal ganz kurz, wer bist du denn, damit wir dich so ein bisschen kennenlernen, bevor wir gleich tief in die Materie eintauchen.
Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Oliver Weiß, ich bin systemischer Coach, habe mich vor einigen Jahren selbstständig gemacht, komme aber eigentlich aus dem Konzernumfeld, habe dort sehr, sehr viel Vorstandsarbeit begleitet oder begleiten dürfen, dort sehr viel gelernt und habe im Laufe meines Lebens aber festgestellt, dass mir die Menschen viel, viel wichtiger sind als irgendwelche einzelnen Projekte. Und das war der Auslöser dafür, dass ich mich dann als Coach selbstständig gemacht habe. Neben der Coaching-Ausbildung habe ich mittlerweile noch ein paar andere Ausbildungen absolviert und habe die letzten Jahre in Teilzeit gearbeitet und dort im Gesundheitswesen. Das heißt, tatsächlich habe ich mich sehr stark mit dem Thema Resilienz beschäftigt. Das war innerhalb des Konzerns ein zunehmend größer werdendes Thema. Und deswegen glaube ich, passt das jetzt auch sehr, sehr gut, hier so eine Reihe aufgesetzt zu haben. Ich freue mich da sehr drauf.
Sehr schön. Wir sprechen heute über Selbstsabotage, die subtile Macht der Selbstsabotage. Ja. Verrat uns doch mal, also erst mal am Anfang so eine ganz einfache Frage. Was ist denn Selbstsabotage? Wo fängt das an? Wo hört das auf?
Naja, also erstmal ist Selbstsabotage wirklich ein Riesenthema gesellschaftlich. Wo es anfängt und aufhört, ist schwer zu definieren. Nur in die Falle zu tappen, ist relativ wahrscheinlich. Also je nachdem, welche Studien man sich da anschaut, gehen Wissenschaftler davon aus, dass ungefähr 60-80% aller Menschen sich in irgendeiner Art und Weise selbst sabotieren. Das ist wirklich, wie ich finde, eine unfassbar große Anzahl. Und das hat zwei Auswirkungen. Also auf der einen Seite behindert man sich ja sozusagen selbst. Man steht sich selbst im Weg. Und zum anderen hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Gesamtleistung einer Gesellschaft. Mhm. Und deswegen ist das Thema Selbstsabotage, glaube ich, so ein sehr großes, aber unterschätztes Thema.
Und ist Selbstsabotage, wenn ich jetzt morgens aufstehe und weiß, der Tag wird echt bescheiden, weiß man ja manchmal schon. Und ich stelle mich aber dann hin und sage, ey, das wird ein super Tag, jo, das schaffst du. Ist das Selbstsabotage?
Nee. Ich muss ja an einer Stelle gleich zu Beginn sozusagen bei der Idee schon ein bisschen widersprechen. Denn ganz, ganz selten ist es tatsächlich so, dass Menschen morgens aufstehen und sagen, wow, was ist das für ein super Tag? Ja, heute sabotiere ich mich mal selbst.
Was ist denn Selbstsabotage? Wie mache ich das? Also was ist eine Selbstsabotage? Hast du da ein Beispiel irgendwie?
Ja, genau. Also rein wissenschaftlich definiert ist es jede destruktive und erlernte Verhaltensweise und Form oder Denkmuster, die uns daran abhält, unsere Ziele zu erreichen. Mhm. Und ganz, ganz typisch, du hattest nach einem Beispiel gefragt, ist zum Beispiel, dass ich mich bestimmte Dinge nicht traue und sie deswegen gar nicht angehe. Oder Selbstzweifel. Ja, so ein Klassiker, wirklich. Also das wird es wahrscheinlich heute im Laufe des Podcasts, werde ich das noch ein paar Mal wiederholen. Ne? Mhm. So Aussagen wie, ich kann das nicht, ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich bin zu dünn. Also diese wirklich vielen, vielen Selbstzweifel und das Kratzen am Selbstwert und Selbstvertrauen, das ist ganz, ganz typisch für Selbstsabotage. Mhm.
Und wie kann ich jetzt für mich selber herausfinden, wo ich mich selbst sabotiere? Gibt es da ein Muster?
Mhm. Es sind tatsächlich Muster, weil es ja erlernte Verhaltensweisen sind. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, finde ich. Und auch das Schöne daran, obwohl es so ein großes Thema ist, es ist nur eine erlernte Verhaltensweise oder Denkweise. Und alles, was ich erlernt habe, sage ich jetzt mal ganz platt und unwissenschaftlich, ich korrigiere das gleich, kann man auch wieder verlernen. Mhm. Neurowissenschaftlich ist es so, dass man nichts verlernen kann, okay, geschenkt, aber auf jeden Fall kann man was drüberlegen und es verändern. Also jeder von uns hat die Möglichkeit in seinem Leben, sich sozusagen neu auszurichten, seinen Selbstwert aufzubauen und damit auch die Selbstsabotage zu reduzieren. Und wie gelingt das? Indem ich Muster erkenne. Mhm. Zunächst muss ich erstmal feststellen, bin ich überhaupt irgendjemand, der sich selbst sabotiert? Da gibt es online wirklich ganz einfache Tests, die sind auch gar nicht irrsinnig wissenschaftlich und kompliziert, sind meistens oder fast immer anonym, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Und was darüber hinaus aber auch hilft, sich einfach mal zu beobachten. Also wann rede ich mich schlecht oder klein? Wann gehe ich bestimmte Themen nicht an? Also bei uns im Freundeskreis gibt es erstaunlicherweise wirklich einige Frauen, die nach ihrer Schwangerschaft irgendwie das mit dem Autofahren lieber ihren Männern überlassen haben. Und das ist irgendwie ein Phänomen, das um sich gegriffen hat. Sowas ist Selbstsabotage. Ich meine, die sind ja vorher auch Auto gefahren, die können das ja alle. Ja? Mhm. Und ein anderes ganz tolles Beispiel kommt auch aus dem Sport. Man stellt sich vor, so ein Tennisspieler, der also in der ganzen Tenniswelt dafür, beachtet wird oder vor dem man schon fast Angst hat, dass er, wenn er seinen Aufschlag schlägt, er einen Ass schlägt. Mhm. Ja, also der donnert einen Ass nach dem anderen übers Netz und ist natürlich immer im Finale und wie immer steht er auch dieses Mal im Finale, schlägt auf und der Gegner bekommt den Ball. Das irritiert ihn, aber er hat ja noch einen zweiten Aufschlag und es wird wieder kein Ass. Und da das Publikum aber dieses Ass schon gewohnt ist von ihm, fängt also an zu raunen, wird nervös. Das erhöht sozusagen den Druck beim Sportler, der sich auch sagt, brauche ich jetzt schon zwei Asse nicht hintereinander, das erwarten die ja alle und so. Und der dritte geht ins Aus. Wow. Jetzt ist also eben im Stadion wirklich Unruhe. Und der Sportler fragt sich mittlerweile, kann ich das überhaupt? Und das ist tatsächlich auch so ein Punkt, der gerade bei Spitzensportlern einen unglaublich großen Einfluss hat. Das ist dieser Mindset, wenn was nicht funktioniert. Mhm. Deswegen haben viele Spitzensportler auch tatsächlich Sportcoaches oder Sportpsychologen, um das wieder gerade zu rücken, weil der kann ja Aufschläge, der hat ja schon eine Million Aufschläge hinter sich, der kann es grundsätzlich. Ja. Um vom Spitzensport weg zu uns zu kommen, ganz pragmatisches Ding ist, wenn man solche Muster in sich erkennt oder mal die Freunde und Freundinnen gefragt hat, wie sieht denn das eigentlich aus, hast du da mal was festgestellt? Man stellt sich einfach mal so ein Sparschwein hin und bei der Bank lässt man sich mal 100 Euro in 1-Euro-Stücke umtauschen. Und jedes Mal, wenn man so ein Muster erkennt, schmeißt man 1 Euro in dieses Sparschwein.
Das wird schnell voll, oder?
Schaut man sich, ja. Und das ist genau dafür dient es. Es ist erschreckend festzustellen, wie schnell dieses Sparschwein voll ist.
Okay.
Und genau dann sollte man sich des Themas mal annehmen. Mhm. Denn das Thema Selbstsabotage, wenn ich das wirklich angehe, wird mein Leben sich massiv, ich sage nicht komplett, aber massiv verändern. Und zwar hin zum Positiven.
Aber warum machen wir es nicht? Also warum ist es uns gar nicht so bewusst, dass wir uns selbst sabotieren?
Mhm. Super Frage. es ist eigentlich ganz einfach. In meinem Fall, ich bin 54 Jahre, ich hatte jetzt mehr oder weniger gut 50 Jahre Zeit, mir schlechte Glaubenssätze einfallen zu lassen. Und wie das mit Glaubenssätzen so ist, Glaubenssätze suchen danach, bestätigt zu werden. Mhm. Und ich könnte viel Erfahrung damit haben, mir über 50 Jahre hinweg meine Glaubenssätze manifestiert zu haben. Ja? Ich kann irgendetwas nicht. Mhm. Dann ist es natürlich nicht ganz leicht, zu dem Punkt zurückzukommen, an dem das mal irgendwann begonnen hat. Also das überhaupt festzustellen, weil ich das hier für Normalität halte. Mhm. Und vielleicht gab es auch prägende Personen in meiner Jugend oder im jungen Erwachsenen-Dasein, in der sich so ein mangelnder Selbstwert manifestiert hat. Also ganz konkret, ich hatte mal einen Englischlehrer, der in der 5. und 6. Klasse muss ich tatsächlich noch Diktate schreiben. Da war ich zugegebenermaßen eher so unterdurchschnittlich. Das war nicht meine Stärke.
Kenn ich.
Und der gab mir meine Arbeit zurück und sagte zu mir, Olli, du lernst es nie. Mhm. Und ich dachte dann in der 6. Klasse, gut, der Mann ist Profi, dann musst du dir auch keine Mühe mehr geben. Mhm. Und dachte allen Ernstes, ich würde kein Englisch sprechen können. Das hat sich natürlich bitter und böse gerecht, bis ich dann irgendwann mal 6 Monate in Kanada war und festgestellt habe, ups, ich kann es doch. Ja. Und dann hat sich das geändert. Aber ganz wesentlich sind prägende Momente, an die wir uns aber häufig gar nicht erinnern können. Das sind die Eltern. Wie sind die Eltern mit mir umgegangen? Wie offen gab es eine Kultur des Fehlermachens? Also durfte ich als Kind zu Hause Fehler machen und wurde positiv mit ihnen umgegangen. Mhm. Der eine oder andere kennt das vielleicht von sich selbst oder aus dem Freundeskreis der Mitschülerinnen und Mitschüler. Da gab es also dann Kinder, wenn die eine 5 geschrieben haben, haben die schon gesagt, oh, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann werde ich geschimpft und so. Es ist doch völlig klar, wenn ich mit einer 5 nach Hause gehe, weiß ich auch als Schüler, das war nichts. Ja, und ich fühle mich auch nicht gut dabei. Mhm. Wenn ich dann noch nach Hause komme und bekomme von den Eltern noch einen Einlauf, erst von der Mutter und dann vom Vater, das macht die Sache nicht besser. Mhm. So. Jetzt muss man aber auch eine Leistung, die nicht so gut war, auch nicht schönreden. Und man kann sich ja im Gegenteil fragen, okay, lief nicht gut, hast du selbst gesehen. Schauen wir uns doch mal die Fehler an. Was ist denn eigentlich wirklich falsch gelaufen? Was hast du nicht verstanden? Komm, wir setzen uns zusammen hin und hol das nach und beim nächsten Mal, das packst du wieder. Und dann hast du eine komplett andere Fehler- und Lernkultur, die natürlich positiv auf den Selbstwert des Kindes einzahlt. Und was nachgewiesen ist, ist, dass Kinder, die in so einem positiven, liebevollen Umfeld groß geworden sind, ein sehr viel geringeres Risiko haben, der Selbstsabotage zu erliegen.
Das heißt aber, dass Selbstsabotage ganz häufig durch Dritte passiert. Also gar nicht nur durch mich selber, sondern durch eine Situation, die ich mit anderen erlebt habe. Du hast jetzt 2 Sachen genannt. Einmal der Englischlehrer, der was Negatives zu dir gesagt hat und du hast es weitergetragen. Mhm. Oder die Eltern, die einfach falschen Anführungsstrichen reagieren. Ist das dann tatsächlich häufig der Auslöser einer Selbstsabotage durch eine andere Person?
Ja, da möchte ich jetzt als Coach dich sozusagen nicht aus der Verantwortung lassen.
Okay.
Jeder ist natürlich für sein Leben und das, was in seinem Leben passiert, auch mit selbst verantwortlich.
Definitiv, ja.
Was nicht heißt, dass wir nicht ständig Fehler machen. Ich meine, da bin ich auch als Coach nicht vorgefeit. Mhm. Und ich kenne meine Tücken und Fehler, die ich habe. Aber das prägende Muster oder die Prägung an sich, die geschieht meist von extern. Mhm. Ja? Also das kann auch zum Beispiel ein Trainer sein. Im Sport oder eine Musiklehrerin oder jemand, der auf Großeltern, jemand, der auf meine Erziehung und Entwicklung maßgeblichen Einfluss hat.
Und ich übernehme das dann quasi Entschuldigung, ja?
Das geht bis ins Erwachsenenalter hinein. Ja. Ja? Davon abgesehen, was man jetzt separat betrachten müsste, sind natürlich auch echte Traumata. Ja, aber die lassen wir jetzt mal in diesem Fall außen vor, denn die gehören ja nicht zur Standardentwicklung eines Kindes.
Das heißt, ich übernehme das und ziehe dann diese Negativität oder dieses ich kann das ja eh nicht quasi weiter in meinem Leben und das wird dann zur Selbstsabotage.
Ja, also das Irre ist, das klingt zunächst erstmal irre, die Selbstsabotage kann bisweilen auch was Schützendes haben. Mhm. Also Selbstsabotage ist keine charakterliche Schwäche, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, sondern es ist lediglich ein Muster, auf das ich mich beziehe. Und ganz häufig diente das dem Selbstschutz. Also wenn, machen wir es konkret an mir, ne, mit meinen Diktaten, das war ja, wie gesagt, nicht so gut. Als ich dann ins nächste Diktat gegangen bin und mir der Englischlehrer ja gesagt hatte, ich lerne das nie, fand ich es auch gar nicht mehr so schlimm, eine schlechte Note zurückzubekommen. Mhm. Wobei ich mir natürlich im selben Atemzug auch weniger Mühe gegeben habe.
Ja.
Und das war natürlich eigentlich die Hölle. Anstatt es trotzdem weiter zu probieren, habe ich mich sozusagen auf die Worte des Lehrers verlassen und mich selbst dadurch geschützt, dass ich gesagt habe, naja, der Lehrer hat ja gesagt. Mhm. Und das ist eigentlich ein Klassiker, dient aber tatsächlich dem Selbstschutz. Und das ist total schade, weil man sich dadurch viele, viele Chancen nimmt. Später, als ich dann studiert habe, habe ich plötzlich festgestellt, auch als ich mein Studium ausgewählt habe, dass ein Drittel der Literatur auf Englisch ist. Und das war für mich dann der Punkt, zu sagen, okay, Olli, du musst dich dem Thema stellen. Mhm. Und da war ich halt 21. Das ist verdammt lange her, seit der Schule sozusagen. Mhm. Und ich habe mich echt schwer damit getan. Also, die prägenden Momente werden von den, sind sozusagen, dafür sind Externe verantwortlich. Mhm. Aber irgendwann kommt man ja sozusagen aus dem Kindsein auch mehr ins Erwachsenensein. Und ab da an muss man mehr und mehr Verantwortung auch für sich selbst übernehmen. Mhm.
Kann man auch Selbstsabotage positiv betreiben? Das ist ja jetzt alles so dieses Negative, ich kann das nicht, oh, das schaffe ich eh nicht, mache ich nicht. Kann man sich aber auch selbst sabotieren im Positiven, indem man sagt, ich schaffe das? Oder ist das dann keine Selbstsabotage mehr?
Nee, also die Sabotage hat immer was Destruktives.
Aha.
Und wenn ich sage, ich schaffe das, dann löst die Selbstsabotage sozusagen auf.
Mhm.
Also das ist kein blinder Chaka, ich schaffe das. Mhm. Das ganz bestimmt nicht.
Mhm.
Aber es ist schon viel damit getan, oder das wäre vielleicht auch ein Tipp, indem man sich einfach mal sagt, okay, ich sage mir immer, ich kann das nicht, jetzt probiere ich es einfach mal. Und wenn es schief geht, dann lache ich und sage, okay, gut, es ist total in die Kreuze gegangen. Keine Ahnung, der Kuchen, den ich gebacken habe, ich habe den Zucker vergessen, weil ich irgendwie das Rezept nicht anständig gelesen habe, ist komplett in die Kreuze gegangen. Aber jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Mhm. Und ich stelle mich gleich nochmal hin und probiere es nochmal und lerne dann neu.
Mhm.
Und diese Lernoffenheit ist ein ganz wesentlicher Faktor, um auch Selbstsabotage zu minimieren letztlich.
Mhm. Da kommen wir zum Thema Resilienz eben. Selbstsabotage beeinflusst uns. Wir können nicht so resilient sein. Kann man das noch irgendwie auflösen? Also damit man einfach auch resilient werden kann? Auch wenn man es vorher sehr viel Selbstsabotage betrieben hat?
Ja, also das ist eigentlich eine Top-Nachricht.
Schön.
Es handelt sich ja alles nur um erlerntes Verhalten.
Aha.
Und so, das sagte ich ja zu Beginn, wir können es durch ein neues Lernen überdecken. Und wenn wir an dem Thema Selbstsabotage arbeiten wollen, müssen wir an einigen Stellschrauben drehen. Eine Stellschraube ist zum Beispiel unser Selbstwert. Ja? Der andere ist unsere Beobachtung. Wie gehe ich eigentlich mit bestimmten Mustern um? Ja? Dazu gehören aber noch ein paar andere Dinge. Deswegen ist es hilfreich, sich da auch einfach Unterstützung zu holen. Aber jetzt gebe ich gerade zu, ich habe den Faden leicht verloren. Die Frage war der Bogen zur Resilienz. Richtig?
Genau, ja. Aber ich fand das super interessant jetzt gerade. Ich habe mir gerade überlegt, ob es so ein Paketeplan gibt, den ich abarbeiten kann. Und dann betreibe ich A, keine Selbstsabotage mehr und bin B, total resilient. Okay, nee, wir kommen nochmal zum Resilienzsein. Also die Selbstsabotage, wie beeinflusst uns Selbstsabotage, resilient zu sein?
Ja, genau. Also, In der Resilienz gehe ich ja sozusagen, oder die Resilienz lebt ja so von, wie ich Krisen meistern kann und wie ich gestärkt aus ihnen hervorgehe.
Mhm.
Jetzt stellen wir uns vor, ich stehe vor einer großen persönlichen Herausforderung und habe aber in meinem Leben schon die Erfahrung gemacht, ich kann mit solchen oder ähnlichen Herausforderungen und Krisen umgehen. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, wie ich diese spezielle jetzt handle, aber ich glaube an mich, dass ich genau wie die letzten Male auch, ich das schaffe. Auf irgendeine Art und Weise werde ich das schaffen. Dann werde ich daran auch wachsen. So funktioniert im Kern Resilienz. Wenn, und das ist der Punkt, warum für mich die Selbstsabotage quasi die Basis dieses ganzen Themas bildet, wenn ich aber ins Rennen gehe und vor dieser Krise stehe und mir diesen Berg anschaue und sage, ich schaffe das eh nicht, dann wird es halt schwierig. Mhm. Also ich habe es ja noch nicht mal probiert. Und genau deswegen halte ich persönlich es für wahnsinnig wesentlich, dass man, um an seiner Resilienz arbeiten zu können, als erstes mal an seinem Abbau der Selbstsabotage und dem Aufbau des Selbstwerts und Selbstbewusstseins arbeitet.
Und da hattest du ja gerade schon so zwei Bausteine genannt, sich beobachten und den Selbstwert aufbauen. Gibt es da irgendwie so ein Paket, das sind die 5 Ratschläge, das mache ich jetzt und so kann ich daran arbeiten?
Ich weiß nicht, ob es so ein Paket gibt, weil natürlich Selbstwert auch immer hochgradig individuell ist. Mhm. Und genauso ist auch das Thema Selbstsabotage hochgradig individuell. Aber was in jedem Fall immer hilft, ist, sich als erstes mal bewusst werden, habe ich da überhaupt ein Thema? Mhm. Sich in einem zweiten Schritt mal zu fragen, wo kommt das eigentlich her? Also was war Sinn und Zweck dieses Handelns, dass ich das glaube? Sich dann auch ein bisschen Zeit zu nehmen für sich. Ja, es ist immer großzügig zu sich zu sein, hinsichtlich zum Beispiel Fehlerkultur, hinsichtlich das auch über sich Lachens. Ja? Ich darf Fehler machen, ist nicht schlimm. Mhm. Wir machen das alle nicht perfekt. Ich habe mich eben gerade verhaspelt und habe den Faden verloren. Ja, so what? Ja, passiert halt. Mhm. Also eine innere Gelassenheit entwickeln. Was dazu hilfreich ist, ist meditieren oder ich bin Trainer für autogenes Training. Ich halte wahnsinnig viel von autogenem Training, um einfach mal runterzukommen. Also werde ich heute Abend auch meinen Tag beenden mit einer Runde autogenem Training. Mhm. Es gibt ganz populär, ich glaube, das war sogar mal ein Spiegel-Bestseller, so eine Art Dankbarkeits- und Glückstagebuch. Ich nenne das die 3 guten Dinge des Tages. Ich benutze dafür einfach ein Schreibheft, so ein DIN A5 Schreibheft. Mhm. Ziehe einen Strich in der Mitte und auf der linken Seite kommen 3 gute Dinge des Tages hin, die ich erlebt habe. Und auf die rechte Seite schreibe ich mir auf, was ich dafür getan habe.
Ach, das ist interessant.
Ganz häufig, wenn ich das meinen Klienten vorstelle, sagen die, ja, was kann ich denn dafür, dass die Sonne scheint? Ja, guter Punkt. Ja, natürlich kann ich dafür nichts. Aha. Aber ich habe die Sonne wahrgenommen. Ah, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute an diesem Tag die Sonne gar nicht erst wahrgenommen haben.
Das haben wir auch
daheim. Der Gag an diesem Buch. Aha. Entschuldige bitte, was?
Nee, bitte weitererzählen.
der positive Punkt an diesen 3 guten Dingen des Tages ist, ich habe dieses Heftlein neben mir im Bett liegen und das sind die letzten 3 Gedanken, mit denen ich ins Bett gehe. Und dann mache ich das Licht aus. Mhm. Also es ist wirklich tatsächlich dieses Heftchen und der Stift dazu legen im Bett. Und das nehme ich für mein Mindset für die Nacht positiv mit. Ja. Es macht einen massiven Unterschied, ob ich abends ins Bett gehe und sage, boah, was war das wieder für ein Scheißtag? Mhm. Ja, weil dann schlafe ich genau mit diesen Gedanken auch ein. Ja. Wenn ich aber sage, okay, es war so ein mittelmäßiger Tag, aber es gab 3 Dinge, die lasse ich mir nicht nehmen, die waren echt schön. Mhm. Die habe ich wahrgenommen und ich habe was dafür getan. Und wenn es nur die Wahrnehmung war. Im Übrigen, Barack Obama und Oprah Winfrey nutzen dieses Tool seit Jahren, selbst als Barack Obama Präsident war. Also die Zeit, diese 2 Minuten, die hat jeder von uns.
Ich kann das bestätigen. Wir haben auch, also in der Familie, das Buch der guten Laune nennen wir es. Es ist auch ein gelbes Buch, ja, damit es gute Laune macht. Und super, dann schreibt jeder tatsächlich, wenn wir es schaffen, das schafft man nicht immer in einer Familie mit kleinen Kindern, aber schreibt drei Dinge rein, die einem gute Laune an dem Tag gemacht haben. Was ich aber jetzt wirklich interessant fand, war, warum oder dieses, wie ich es wahrgenommen habe. Also das finde ich toll. Das werde ich einführen ab heute Abend.
Ja, ja, also es ist tatsächlich so, dass diese Idee der guten Laune oder der drei guten Dinge, die ist weit verbreitet. Aber mir ist wesentlich das Warum. Mhm, weil genau, damit komme ich sozusagen in den aktiven Part.
Ja, ja.
Und denn ich habe etwas dafür getan. Und ich komme so ein bisschen raus, auch aus der Opferrolle. Mhm. Und bin sozusagen der Täter der guten Dinge. Mhm. Und das ist ja was ganz Schönes.
Ja, man kommt aber auch aus dieser Selbstsabotage raus. Man kann ja dann sagen, ich habe das nämlich geschafft.
Genau.
Finde ich super. Ich
habe auch was geschafft. Ja. Und es gibt ganz viele Klienten, die auch dann mal so zurückblättern über 2, 3, 4 Wochen und schauen, was sie alles Gutes erlebt haben.
Ja.
Und ich möchte es fast versprechen, jedem einzelnen Zuhörerinnen und Zuhörer. Man wird überrascht sein, wie viel Tolles da war.
Das glaube ich. Ja, ja, ja. Also wir blättern auch ab und zu zurück. Ich kann das total bestätigen. Und dann sagen wir, oh, guck mal, und das war auch schön und das war auch toll. Und dann hat man so eine tolle Positivität. Ja, schön.
Ja, und die zahlt natürlich wiederum auf unseren Selbstwert ein. Mhm. Und alles, was auf unseren Selbstwert einzahlt, ist im selben Augenblick natürlich schon, lässt die Selbstsabotage ein wenig bröckeln. Ja? eigentlich möchte ich nochmal betonen, es ist, man braucht Ausdauer für das Thema. Mhm. Also wenn ich mich des Themas Selbstsabotage annehmen möchte, was ich nochmal nur dringend empfehlen kann, dann braucht man Ausdauer für das Thema, weil man viele Jahre Zeit hatte, sich selbst zu sabotieren. Also das kommt ja meist nicht über Nacht, so ein Thema. Man muss aufmerksam und auch respektvoll mit sich umgehen. Man verlernt auch immer wieder, also man fällt immer wieder in dieselben Fallen hinein oder tappt in dieselben Fallen hinein. Da braucht man ein bisschen Support. Und den Support braucht es A, durch die Familie und B, ist nun mal hilfreich, einfach jemand, der sich professionell damit auskennt. Und das sind meistens Psychologen oder eben Coaches.
Ich habe noch so viele Fragen. Also,
ja, leg los.
Sabotiert sich jeder selber? Oder sind das hauptsächlich so Menschen, die, ich sage immer, die haben so eine negative Aura, die so Negativität ausstrahlen. Ah, das funktioniert ja eh nicht, das geht eh nicht. Oh, das geht alles schief. Das sind ja die absoluten Selbstsaboteure, oder? Aber macht das dann jeder? Oder gibt es auch Menschen, die einfach nur glücklich, fröhlich vor sich hin leben?
Das ist vermutlich eine mehr philosophische Frage. wir wissen ja, dass ungefähr, aber das ist wirklich eine sehr grobe Zahl, 60-80% der Menschen sich selbst sabotieren. Ja? Mhm. Aber das findet natürlich auch nicht immer und zu jedem Zeitpunkt im Leben statt. Mhm. Also es gibt Phasen, in denen das Leben einfach positiv ist und dann findet auch sehr viel weniger Selbstsabotage statt. Mhm. Und wenn es aber halt gerade mal nicht so rund im Leben läuft und eigentlich Resilienz gefragt wäre, kommt zudem vielleicht auch noch die Selbstsabotage hinzu. Mhm. Und es gibt mit Sicherheit Menschen, die eine höhere Anfälligkeit haben. Mhm. Das hängt zum Beispiel auch damit zusammen, ich habe vorhin gesagt, Kinder werden ja geprägt in der Erziehung, aber nicht nur in der Erziehung, sondern auch durch Nachahmung. Mhm. Also wenn die Eltern bereits schlecht mit sich selbst umgegangen sind und den Kindern vorgelebt haben, wie man sich selbst sabotiert, dann ist das so unterbewusst eingedrungen und wird sehr häufig von den Kindern nachgeahmt, später im Erwachsenenalter. Mhm. Vielleicht erklärt das auch nochmal, dass es Selbstsabotage ist keine Charakterschwäche, das hatte ich schon gesagt, aber das ist mir ganz wichtig zu sagen, sondern es ist einfach nur eine Verhaltensstrategie. Es ist nicht die beste, aber es ist einfach nur eine Verhaltensstrategie. Und wenn man sein Leben leichter gestalten möchte, dann macht es Sinn, da genau hinzuschauen. Mhm.
Du hast auch vom Teufelskreis des Erfolgs gesprochen, wenn wir jetzt wieder hin vielleicht zum arbeitenden Menschen gehen, der wahnsinnig erfolgreich ist. Was verstehst du darunter? Mhm. Kannst du uns ein Beispiel geben? Mhm.
Ja, das ist zum Beispiel dieser Tennisspieler. Ne? Mhm. Der Teufelskreis des Erfolges ist im Prinzip eine faszinierende Dynamik, die zeigt, wie Erfolg und Misserfolg unglaublich eng miteinander verbunden sind. Mhm. Ja? Das Konzept zeigt auf, wie wir uns selbst im Wege stehen. Ich habe vorhin gesagt, dieser Tennisspieler, der hat schon 1 Million Mal Aufschläge geübt. Mhm. Er kann das. Ja, natürlich kann er das. Selbst wenn man noch nie einen Tennisball übers Netz geschlagen hat, ich denke, wenn du es 10-mal gemacht hast, wirst du es irgendwie hinbekommen, dass er einfach auf die andere Seite dockt. Also natürlich kann dieser Profi-Tennisspieler Aufschläge schlagen. Mhm. Das ist nicht der Punkt. Aber er beginnt halt nach seinem Triumph. Ich bin nun mal der Beste im Asse schlagen, ein bisschen nachlässig zu werden. Und er konzentriert sich vielleicht nicht mehr so, er übt es nicht mehr so, er hält sich für unbesiegbar. Mhm. Und auf einmal treten Fehler auf und Misserfolge und irgendwelche Rückschläge und dann das Publikum raunt und der Druck nimmt von außen zu. Und das erschüttert das Selbstvertrauen. Mhm. Und dabei vergisst der Tennisspieler aber eigentlich, dass er es kann. Und das geht uns in unserem Leben halt ganz, ganz genauso. Also wir engagieren uns für irgendwas. Also wir haben uns vorgenommen, es ist der erste des Jahres, wir haben uns im Sportstudio angemeldet.
Natürlich.
Ja. Wir haben festgestellt, wir müssen mehr Sport treiben und abnehmen. Und dann gehen wir da also ganz fleißig hin die ersten 3 Wochen quälen uns durch jeden Muskelkater und sehen auch irgendwie die ersten positiven Veränderungen. Irgendwie läuft es sich doch leichter, wenn man so ein bisschen Sport getrieben hat und man wird ein bisschen gelenkiger und vielleicht auch ein bisschen abgenommen. Und im selben Augenblick nimmt aber auch die Motivation schon wieder ab. Und dann steht man irgendwann vor dem Spiegel und geht gar nicht mehr ins Studio und es ist dann, sagen wir mal, April, Mai, wie jetzt, ja, und sagt, okay, also eine Badehosenfigur ist das nicht mehr. Und das lässt uns dann daran zweifeln, ob das überhaupt gut war mit dem Sport. Und es kann sogar dazu führen, dass wir noch weniger Sport treiben und uns noch ungesünder ernähren als vorher. Und das ist tatsächlich so ein ganz schrecklicher Teufelskreis. Und den muss man sich bewusst werden und ihn dann auch bewusst unterbrechen.
Mhm. Sind dann auch Menschen, denen der Erfolg zugeflogen ist? Also die so scheinbar mühelos irgendeinen Gipfel erklommen haben.
Erklommen.
Genau. Ja. Und wenn denen dann mal was passiert, ja, wo jeder andere sagt, naja, mein Gott, ist halt so, aber die geben ja dann komplett auf. Also hat man so manchmal das Gefühl, ist das auch dieser Teufelskreis?
Ja, da gibt es ein ganz lustiges, lustig ist das für den Betroffenen natürlich nicht, aber es ist ein interessantes Phänomen. Das ist das sogenannte Imposter-Phänomen. Das geht nämlich davon aus, dass es gibt Menschen, die haben ganz viel Erfolg, bei denen läuft alles und die haben sich erarbeitet oder wir hatten auch einfach nur Glück, wie auch immer. Aber eigentlich glauben sie nicht daran, dass es ihre Leistung ist. Mhm. Und sie glauben daran, dass sie irgendwann mal auffliegen. Und dass sie im Prinzip die ganze Zeit nur betrügen und die anderen stellen nicht fest, dass sie Betrüger sind.
Also es sind keine Betrüger, aber sie glauben das?
Nein,
okay.
sie glauben das nur. Mhm. Ja? Also sie machen einen super Job, aber sie glauben daran, dass sie Betrüger sind. Und das bringt sie unfassbar unter Stress. Also man stelle sich vor, jeden Morgen geht man zur Arbeit und hat Angst vor seinen Kollegen und Kolleginnen und den Vorgesetzten, dass man irgendwie auffliegen könnte, dass man es eben nicht drauf hat. Mhm. Das ist natürlich ein Zeichen für Mangelndes selbst. Mhm. Wenn man das feststellt, auch da, also da sollte man zwingend handeln. Dann sowas kann mittel- bis langfristig tatsächlich auch zum Burnout führen. oder zumindest zu einer emotionalen Erschöpfung, die ja schon schlimm, ich sag nur, die ja schon schlimm genug ist. Ja. Und das sollte man unbedingt umgehen.
Da kann ich doch aber auch.
Man kann nicht unendlich viel arbeiten.
Da kann ich doch aber auch als Chef gut eingreifen, wenn ich sowas bemerke, oder? Wenn ich in der Firma bemerke, der Mitarbeiter, der ist ja eigentlich top, aber er glaubt nicht an sich, er sabotiert sich selbst.
Ja, wenn es festgestellt wird, ist es super. Es gibt aber auch super Blender, muss man sagen. Da stellt man das nie fest. Aber ich hätte selbst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sollten sich auf irgendein Thema vorbereiten, eine Präsentation halten. Und ich wusste, die haben das Thema komplett drauf. Also ich saß da tiefenentspannt in der Runde und dann meine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter nach vorne und begannen ihre Präsentation mit, naja, also ich bin nicht ganz fertig geworden. Also es ist, entschuldigen Sie bitte das. Ich weiß jetzt nicht so, vielleicht fange ich mal an. Und das habe ich irgendwie 3-4 Mal gehört und dann habe ich mit meinem Team gesprochen und gesagt, Leute, das geht gar nicht. Weil ihr seid die kompletten Fachleute, ihr habt mein Vertrauen. Mhm. Und ich werde euch nicht ins Rennen schicken, wenn ihr es nicht drauf habt. Mhm. Aber im selben Augenblick, in dem ihr so vorsichtig nach vorne geht und bevor es überhaupt losgeht, euch erstmal für 1000 Sachen entschuldigt, wird euch keiner mehr ernst nehmen. Mhm. Also lasst diesen ersten Teil einfach weg, begrüßt die Leute, legt los und jeder wird sagen, wow, die ist aber echt gut. Und das ist genau der Punkt. Ja? Also natürlich hat man Einfluss als Führungskraft, ganz klar. Mhm. Wenn man es tatsächlich so wahrnimmt, wie es in diesem Fall offensichtlich war.
Wir kommen so langsam zum Ende. Ich hätte jetzt noch so ein, zwei Sachen. Gibt es konkrete Schritte? Haben wir jetzt gerade auch schon drüber gesprochen. Was kann ich tun, um mich nicht mehr selbst zu sabotieren und innere Widerstandskraft zu stärken? Kannst du uns da irgendwie so ganz konkret sagen, das, das und das?
Was ich für echt wesentlich halte, ist, nimm dir Zeit. Ja? Wenn du was verändern willst, nimm dir Zeit. Ja. Okay. Aber nicht nur Zeit in dem Augenblick für dich selbst, sondern zeig auch Ausdauer. Mhm. Denn es braucht eine Weile, bis man sich verändert. Solche starken Veränderungen in der Verhaltensweise, die sich über Jahre eingegraben haben, die brauchen nun mal ein bisschen Zeit. Bleib fokussiert an diesem Thema dran. Also das ist wie mit dem Sport am 1.1. des Jahres. Ja? Es nützt nichts, wenn ich das nur eine Woche mache. Sondern nimm es in deinen Tagesablauf auf. Mach dir selbst einen Stundenplan und sag, okay, ich will mich heute mit diesem Thema beschäftigen. Wie kann ich es angehen? Nimm dir Zeit für Pausen. Nimm dir Zeit fürs Lernen. Nimm dir Zeit für Fehler. Lache über deine Fehler und auch über dich selbst. Es ist lustig, Fehler zu machen. So funktionieren viele Spiele, ja, mhm. Also so Brettspiele, mhm. in denen sich irgendjemand albern anstellt. Mhm. Das ist lustig. Auch Fehler machen ist irgendwie lustig. Und ich möchte jedem eigentlich wirklich den Mut machen. Der Mensch ist ein großartiges Wunder, ja. Und an der Stelle möchte ich echt nochmal ausholen, weil es mir so echt wichtig ist. Entschuldige bitte, Jojo, aber alles das ist gut. Echt so ein Punkt.
Ich höre dir gerne
Mensch,
zu.
Der Mensch denkt am Tag schätzungsweise 60.000 Gedanken. Davon gehen Wissenschaftler aus. Und das ist täglich die Datenmenge von 30 bis 100 Gigabyte, die im Gehirn verarbeitet werden. Was wird da verarbeitet? Die visuellen Eindrücke, alles, was man so hört, alles, was wir digital aufnehmen und auch natürlich alles, was so sensorisch ist, also Berührung, Geschmack, Gerüche, all sowas. Also nochmal, 30 bis über 100 Gigabyte, die wir täglich im Gehirn verarbeiten. Um das mal in Relation zu setzen, weil also ich konnte damit zunächst erstmal nichts anfangen, 1 Gigabyte sind ungefähr 250 Songs, in der durchschnittlichen MP3-Qualität in einer Playlist. Mhm. Das heißt, an den schwächeren Tagen verarbeiten wir nur 7.500 Songs, also wirklich nur in Anführungszeichen. Und an den guten Tagen können das über 25.000 Songs sein, die wir jeden Tag verarbeiten. Und damit unser Verstand da nicht durchdreht, versucht er, gemachte Erfahrungen und Muster zu erkennen, um die Eindrücke eben auch zuzuordnen. Und je nachdem, wie unser Muster im Gehirn bereits alte Erfahrungen einsortiert hat, also je nachdem, ob die sozusagen positiv oder irgendwie negativ konnotiert waren, werden auch diese aktuellen Erfahrungen vergleichbar einsortiert. Das heißt, zwei Menschen, die das Gleiche erleben, können das einmal positiv und einmal negativ einsortieren. Um das ganz konkret zu machen, man stelle sich vor, es gibt irgendein Benefizspiel, hier FC Bayern München, und irgendein Fünftligist hat also über ein Los das Glück, gegen den FC Bayern München zu spielen. Und das Spiel geht meinetwegen 12-0 aus. Und dann wird es auf dem Platz der Fünftligisten zwei Arten von Menschen geben. Die einen sagen, ich kann sowieso nicht kicken, ich soll es besser lassen. Ja, das wird nichts. Also warum habe ich das überhaupt angefangen? Ja, meine Eltern haben sowieso gesagt, dass Tennis besser ist. Ich hatte immer so einen schönen Aufschlag. Ja, weiß der Geier. Und die anderen werden sagen, toll, wir haben in 90 Minuten nur 12 Tore reingelassen. Und ich habe gegen die besten Profis der Welt gespielt. Ist das nicht irre? Was durfte ich alles lernen? Also beide haben das Gleiche erlebt und trotzdem nehmen sie es komplett anders wahr. Und das ist genau der Punkt. Vieles, was wir wahrnehmen, entspricht gar nicht der Realität, sondern wir schaffen die Realität, indem wir es in unsere Erfahrungsmuster einsortieren. Und wenn wir viel in unsere negativen Muster einsortieren, dann hat es auch viel mit Selbstsabotage zu tun und unser Leben wird halt nicht so wahnsinnig schön. Und wenn man das durchbrechen will, würden dann meine zwei Tipps lauten, man nimmt sich einen Augenblick Zeit, man nimmt sich eine Tasse Kaffee oder Tee vielleicht und zieht sich mal zurück an einen möglichst stillen Ort, also in einen Park oder in einen Café oder also so, dass man auf jeden Fall nicht jetzt durch Telefon, mit dem Handy oder Familie irgendwie gerade unterbrochen wird und stellt sich mal die Frage, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte zu scheitern? Und dann schreibt man das mal runter. Einfach mal drauf losspinnen. Ja, mancher sagt, das ist ja verrückt. Ja, einfach mal drauf losspinnen. Genau das ist Sinn und Zweck dieser Übung. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte zu scheitern? Wie sehe dann mein Leben aus? Und dann schreibe ich ganz, ganz viel dazu runter. Und wenn mir nichts mehr einfällt, gehe ich den zweiten Schritt und frage mich, okay, jetzt suche ich mal einen Punkt davon raus, der mir irgendwie wichtig ist oder der mir auffällt. Und dann stelle ich mir die Frage, welche Schritte kann ich heute unternehmen, um diesem Ziel näher zu kommen? Und welchen Schritt kann ich morgen unternehmen? Und dann stelle ich mir die Frage jeden Tag. Und dann wird sich tatsächlich mein Leben mit Sicherheit positiv verändern. Aber nochmal, wer sich bei dem Thema Selbstsabotage ertappt fühlt, sollte das Thema angehen und sollte sich auch irgendwie Support holen.
Oliver, ich danke dir. Wir müssen jetzt an dieser Stelle den Podcast beenden, denn ich muss jetzt Schritt 1 machen. Ich gehe in meinen Garten mit einer Tasse Tee und einem großen Blatt. Finde ich mega schön. Konkret kann man was mit anfangen. Ich glaube, jeder, der uns zugehört hat, kann damit was anfangen. Vor allem kann er direkt was machen, was ich immer persönlich ganz, ganz toll finde. Vielen Dank, Oliver, für dieses ganz, ganz tolle Gespräch.
Ich danke dir sehr. Jojo, danke für die Zeit und ich wünsche jedem, der zugehört hat, den Mut und die Kraft, das Thema anzugehen. Denn das Leben wird sich dadurch echt verändern. Es ist es wert.